Wir haben in dieser Woche die Allianz-Gebetswoche gehabt und heute Morgen haben wir einen Gastsprecher unter uns. Das ist Matthias C. Wolf. Er ist der Vorsitzende der Allianz Hamburg, Querstrich, gemeinsam für Hamburg, wie es jetzt im modernen Sprech heißt, aber das ist die klassische Allianz. Und in seiner Eigenschaft nicht nur als Vorsitzender der Allianz haben wir ihn heute Morgen hier als unseren Prediger, sondern er ist auch der leitende Pastor der Elim-Gemeinde in Hamburg, Munzburg. Und noch eine kleine Nebenbemerkung, er ist auch verheiratet. Und wir haben heute schon gefragt, wo ist denn deine Frau? Die ist leider nicht hier, aber mit dem Herzen ist sie hier. Warum erwähne ich sie? Weil sie, die Heidi nämlich, die Tochter ist von unserer lieben Helga Kleitschewski und von unserem inzwischen heimgegangenen Helmut Kleitschewski, der hier lange Jahre Ältester war. Also für die, die neuer sind, da sind also auch in dieser Hinsicht einige Verbindungen da. Wir freuen uns sehr, Matthias, dass du hier bist und dass du heute zu uns sprichst und wir wünschen dir Gottes Segen und uns offene Herzen. Wollen wir Matthias Wolf ganz herzlich bei uns willkommen heißen.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier in eure Gemeinde und in diese schöne Arche. Das ist natürlich eine Freude, wenn wir damit natürlich auch ausdrücken können, dass wir in dieser Stadt gemeinsam stehen. Wir haben ja so ein Motto oder eine Sehnsucht auf unseren Herzen, wenn wir an die Stadt, an gemeinsam für Hamburg denken. Wir wollen, dass jeder Mensch in Hamburg einen vernünftigen Christen kennenlernt, der ihm glaubwürdig das Evangelium weitersagen kann. Das ist so unser Ziel. Und wir wissen, das kann keine Gemeinde alleine schaffen. Das braucht den Schulterschluss aller Gemeinden, in denen Jesus Christus die Nummer eins ist. Und deshalb freue ich mich, dass wir da auch zusammenstehen und mit vielen anderen Christen und Gemeinden in dieser Stadt. Zu unserem Netzwerk gehören ja etwa 100 Gemeinden und 50 Werke. Und wir haben es auf dem Herzen, Jesus die Ehre zu geben und ihn groß zu machen, hier bei uns in Hamburg. Wer hat mir was zu sagen? Fragezeichen. Ich lese aus Johannes 2, Vers 5. Was er euch sagt, das tut. Jim O'Neill war ein begeisterter Sportpilot. Und er tat nichts lieber, als mit seinem kleinen einmotorigen Sportflugzeug über die grüne Landschaft von England zu fliegen. Ich versuche mir das vorzustellen, wenn es da mal gerade nicht regnet. Es muss fantastisch sein, so diese hügelige Gegend. Und dort flog er und genoss sein Lieblingshobby. Aber auf einem dieser Flugausflüge bekam er einen Schlaganfall. Und infolge dieses Schlaganfalls ist er komplett erblindet. Er sah nichts mehr. Und das ist für einen Piloten natürlich ziemlich ungünstig. Und was man tat, er war natürlich im Funkkontakt mit einer Bodenstation und man wusste dann irgendwo einen alten Luftwaffenpilot aufzutreiben, der diesen Flugzeugtyp auch kannte. Und er hat dann diesem Jim O'Neill da oben über Funk gesagt, mach jetzt dies und mach jetzt das. Und hat ihm versucht, also ohne dass er irgendwas sehen konnte, auf die Landebahn runterzubringen. Und sie brauchten 8 Landeanflüge, bis er dann endlich sicher am Boden war. Also das Wort Blindflug bekommt hier nochmal eine ganz neue Bedeutung. Dieser Mann ist also wirklich blind gelandet und musste nur und sich komplett auf diesen anderen Piloten verlassen. Hinhören, auch wenn er nicht sieht, blind vertrauen geradezu. Einem, der es besser weiß, einem, der mehr sieht, einem, der die Lage übersieht. Kommt dir dein Leben vielleicht manchmal auch wie ein Blindflug vor? Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Du kennst das Morgen nicht. Was erwartet uns als Gemeinde? Was kommt auf uns als Familie zu? Die Situation in Deutschland, in der Welt, die Wirtschaft, Kriegsängste, Inflation, Terror. Du musst schon ziemlich alt sein, um unsicherere Zeiten erlebt zu haben, als es heute sind. Und das neue Jahr, was gerade angefangen hat, was mag es bringen? Wir wissen es nicht. Da sind Hoffnungen und Ahnungen, da sind vielleicht Erwartungen und Sorgen. Ha, wenn es doch jemanden gäbe, der den Durchblick hätte. Wenn ich doch jemanden hätte, der mir sagt, so musst du steuern, auch wenn du selbst nicht siehst. Wenn da doch jemand wäre, dem ich vertrauen könnte und der mich ins Ziel lotst, in Sicherheit. Und die gute Nachricht ist, es gibt ihn. Es gibt den, der in unser Leben hineinsprechen möchte. Einen, der das Richtige sagt. Einen, dessen Worte Geist und Leben sind. Inmitten dieses ganzen belanglosen und pessimistischen und trostlosen Geredes, mit dem wir jeden Tag umgeben sind, gibt es einen, der dir Worte des Lebens und der Sicherheit hineinsprechen möchte. Johannes 2. Ab Vers 1 steigen wir nochmal ein. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, erinnert sich Johannes, der höchstwahrscheinlich persönlich dabei war. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Man kam gerade aus Judäa zurück nach Galiläa. Die Familie von Jesus scheint ihren Wohnsitz nach Kapernaum verlagert zu haben oder stand kurz davor. Und Mutter Maria war anscheinend mit der Hochzeitsfamilie bekannt und mit ihr hatte man auch ihren ältesten Sohn Jesus eingeladen und der brachte seine ersten, vermutlich 5, ist es bislang, Schüler mit zu dieser Feier. Hochzeiten waren ja große Feste im alten Orient, eigentlich heute noch. Man feierte mindestens 7 Tage und man konnte mal so richtig essen und schlemmen. Ja, sich satt essen in einer Zeit, wo es den meisten Leuten eher bescheiden ging und oftmals nicht mehr als ein karges, frugales Mahl auf den Tisch kam. Da war eine Hochzeit wirklich was Besonderes. Manche Familien verschuldeten sich dafür, sowas gibt's heute noch. Ich war mal auf einer bengalischen Hochzeit in Indien. Da war einerseits so die stundenlange Hochzeitszeremonie, die war eigentlich in einem Nebenraum mit vielleicht 40, 50 Leuten. Und ansonsten tummelten sich da Hunderte, wahrscheinlich weit über 1000 Leute auf dem Gelände und gingen da von den Futterständen zu den Getränkebars und feierten ausgiebig und in Freuden. Und als es an Wein mangelte, peinlich, eine Hochzeit ohne Wein. Hatte sich der Sommelier verrechnet? Hatte die Familie geknausert? Oder war der Konsum unerwartet hoch? Wir wissen es nicht. Aber das Ganze drohte sich zu einer Blamage auszuweiten. Eine Beleidigung der Gäste. Isolierung und Verachtung drohten. Darüber würde man noch lange reden. Monate, Jahre. Ja, wisst ihr noch, bei der Hochzeit von Jakob, ja, ja. Und du, kleiner Simon, bei der Hochzeit deiner Eltern, Also das wurde man nicht mehr los. Es drohte die soziale Ächtung. Und das war der Moment für Marias Auftritt. Als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Das hört sich ja zunächst mal informativ an. Einfach eine Feststellung. Aber ist es das? Wir haben ja 4 Ohren. Ja, wusstet ihr das? Ihr kennt ja bestimmt dieses Bild der berühmten 4 Ohren. Und das eine Ohr ist das Sachverhaltsohr. Und da kommt die eigentliche Information rüber. Sie haben keinen Wein. Aber es gibt natürlich noch das Appellohr, mit dem man irgendetwas sagen will. Also Männer, wenn sie sagt, der Mülleimer ist voll, wer von euch denkt, das ist eine Information? Hoffentlich keiner. Das ist natürlich in erster Linie ein Appell. Erich, bring den Müll raus. Und es ist natürlich auch eine Beziehungsaussage. Wollten wir nicht zusammen in guten und schlechten Tagen stehen und auch wenn es um den Müll geht? Und es ist natürlich auch eine Selbstoffenbarungsaussage. Du kannst mich doch nicht mit dem ganzen Dreck hier alleine lassen. Also bring ihn raus. Und ein bisschen Information ist auch da. Und Jesus kannte natürlich diese kommunikationstheoretischen Lehren von Watzlawick und so und hat genau verstanden, das merkt man nämlich an seiner Antwort, hat genau verstanden, dass ihn Maria nicht nur informieren wollte über irgendwelche Situationen in der Küche. Dann hätte er auch sagen können, ja, danke Mama. Aber nein, er reagiert ja ganz anders. Maria, woran denkst du jetzt? Es war ja noch kein Wunder geschehen, an das sie anknüpfen konnte. Aber irgendwie hatte sie doch das Empfinden, er ist doch Gottes Sohn. Er müsste doch irgendwas tun können. Es müsste doch überhaupt mal langsam losgehen mit ihm, oder nicht? Vielleicht jetzt? Es wirkt so ein bisschen manipulativ, wie sie sich an Jesus ranmacht, ja? Als ob der jetzt einen Anstoß brauchte. Jesus antwortet jedenfalls, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Vielleicht hat er das ein bisschen freundlicher gesagt, als mein Tonfall jetzt war. Aber der Satz steht so in der Bibel. Darf man so mit seiner Mutter reden? Also, wenn ich meinen Sohn so reden hören würde mit meiner Frau, dann würde ich ihm, glaube ich, sagen, so geht's nicht. Ich war mal auf der Beerdigung meines Cousins. Eigentlich ein tragischer Fall, so in den 40ern war er gestorben. Das Ganze war so im Bremer Raum. Ich kam etwas später als die anderen Trauergäste, die alle schon in der Kapelle waren, und schlich mich dann unauffällig hinten rein, um niemanden zu stören. Die anderen saßen ja schon. Meine Eltern saßen irgendwo da ein paar Reihen weiter vorne. Und kaum hatte ich es mir gemütlich gemacht, erhob sich meine Mutter. Also Mütter merken das, wenn Söhne ihren Raum betreten. Und kam zu mir, beugte sich zu mir hin und sprach, Sie haben keinen Orgelspieler. Kannst du spielen? So, die Tatsache, dass ich Klavier spielen kann, darf natürlich nicht blind machen für den Umstand, dass eine Orgel ein völlig anderes Instrument ist. Andere Spielweise, andere Klangerzeugung, andere Technik. Und mir kam spontan dieses Jesuswort aus Johannes 2 in den Sinn. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und Jesus ist ja eigentlich mein großes Vorbild. Aber irgendwie spürte ich, man kann nicht vielleicht alles so übertragen, muss halt auch den Kontext sehen und so. Jedenfalls erhob ich mich dann und schritt zur Orgel. Und die Orgel war nun unglücklicherweise nicht wie sonst, ist ja meistens das Orgelmanual irgendwo verborgen hinter irgendwelchen Emporen. Aber in diesem Fall war es praktisch direkt vorne so neben der Kanzel. Ich setzte mich also an die Orgel und guckte da so ein bisschen mit den Zetteln, was da überhaupt zu spielen war. Dann nickte mir schon der Pastor, Andreas Sommer war es, huldvoll zu und gab mir ein Zeichen. Ich drückte in die Tasten. Nichts. Gar nichts. Kein Ton. Man musste offenbar irgendetwas einstellen. Und tatsächlich, es waren eine ganze Reihe von Knöpfen oberhalb der Tastatur. Die waren alle drin. Ich denke, zieh sie mal alle raus. Ja, da kommt so der Ausdruck, er zieht alle Register. Und dann schlug ich wieder in die Tasten und die Orgel kreischte los und dröhnte so richtig ein lauter, voller Kirchenorgelsound. Kennt ihr das? Sowas habt ihr auf Beerdigung noch nie gehört. Da hat man ja immer sanfte Flötentöne und ganz vorsichtiges Gespiele. Und ich dachte, so kann kein Mensch singen. Ich meine, wie geht das jetzt hier weiter? Und ich merkte, ich muss irgendwelche Register reindrücken, aber welche? Und dann machte ich erstmal ein Vorspiel und machte es ein bisschen länger und überlegte, was ich machen kann. Aber irgendwann ist natürlich auch mal das längste Vorspiel zu Ende. Und ich machte eine kurze Pause, drückte aufs Geratewohl eine bestimmte Anzahl von Registern wieder rein, betete und tatsächlich, der Herr war gnädig, es ertönten sanfte, einer Beerdigung angemessene Klänge. Ich kann Jesus verstehen, wenn er manchmal so den Anweisungen seiner Mutter entgegentritt und solche Situationen vermeiden möchte, wie es mir da irgendwie ergangen ist. Jesus tritt also dieser Anwandlung seiner Mutter entgegen. Und wenn ich das so höre, Leute, fühlen wir uns da nicht irgendwie erwischt? Wir wollen doch so gerne über Jesus verfügen, oder nicht? Seine unendlichen Ressourcen für uns aktivieren. Seine Wunderkraft zur Verschönerung unseres Lebens. Seine Allmacht, um unseren Weg durchs Leben zu ebnen. Herr, bitte hier, Herr, bitte da. Könntest du nicht dies? Kannst du mal? Ich brauche. Herr, wirke jetzt sofort in Jesu Namen. Und was, wenn er einen anderen Plan hat? Oder einen anderen Zeitplan? Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also Jesus wusste, was zu tun war. Er wusste auch, wann es zu tun war. Und da muss er Maria erstmal dämpfen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Maria spürt, weiß, glaubt, dass ihr Sohn einen Auftrag Gottes hat. Was er euch sagt, das tut. Übrigens ist das die einzige Anweisung, die wir von Maria überhaupt im Evangelium lesen. Es sind auch die letzten Worte, die wir von ihr lesen. Was er euch sagt, das tut. Wir als Protestanten haben ja so ein bisschen Mühe mit der Verehrung, die Maria in anderen christlichen Traditionen entgegengebracht wird. Aber was sie sagt, das sollte man beachten. Sie sagt nämlich, hört auf Jesus und tut, was er euch sagt. Und damit tritt sie ab und sagt nichts mehr. Was mag sie geahnt haben? Welche Anweisungen hat sie für die Diener erwartet? Sie wüsste ja nicht, was er sagen würde, noch nicht mal, ob überhaupt etwas, aber sie vertraute ihm. Sie vertraute Jesus. Hier war eine Hochzeit ohne Wein. Hier war ein junges Paar in der Klemme. Da müsste Jesus doch etwas tun können. Auch bei sowas. Sie kannte ihren Jesus. Nein, nicht seine Predigten. Die hatte er ja noch gar nicht gehalten. Und auch nicht seine Wunder. Die waren noch überhaupt nicht passiert. Aber sein Wesen, dieses Kind war anders gewesen von Anfang an. Nicht nur die Umstände seiner Geburt, auch später, als er heranwuchs, die ersten Schritte machte, zu sprechen begann. Anders als ihre anderen Kinder, überhaupt als andere Kinder. Jesus gehorchte. Jesus stritt nicht. Jesus sündigte nicht. Wo egoistisches Handeln bei Kindern das Natürlichste der Welt ist, hat Jesus den Streit vermieden. Wo Konkurrenz, Gier, Eigennutz mühsam aus dem Leben eines Kindes herausgebügelt werden muss, da lebte Jesus von Anfang an anders. Und ihr war klar, das ist ein besonderes Kind. Und wenn ihr jeder Gedanke gekommen sein sollte, oh, diese wundersamen Ereignisse rund um seine Geburt, habe ich mir das alles nur eingebildet? Nein, ausgeschlossen. Auf diesem Kind ruhte ein besonderer Segen Gottes. Aber irgendwie zog sich das so lange hin. Ich meine, er wurde erwachsen, arbeitete in der Werkstatt, übernahm irgendwann die Baufirma seines Vaters. Komisch, dass er nicht heiraten wollte. Es muss doch mal irgendwann losgehen. Vielleicht jetzt. Vielleicht braucht er so meinen Kick. Wo blieben die Verheißung? Wann kommt die Rettung? Wann greifst du ein, Herr? Es gibt doch so viele Nöte. Es gibt doch so viele Situationen, in denen du handeln müsstest. So viele Menschen, die Hilfe brauchen. Wann endlich? Vielleicht heute? Was er euch sagt, das tut. Offenbar hatte sie da auch eine Rolle in der Familie, die es ihr erlaubte, den Dienern gewisse Anweisungen zu geben. Und sie spricht in einem Vertrauen zu Jesus. Ich weiß nicht, was er sagen wird, aber ich weiß, was Gott mir über dieses Kind gesagt und gezeigt hat. Ich weiß, die Hand Gottes ist auf ihm. Wie sieht es mit deinem Vertrauen gegenüber Jesus aus? Würdest du alles tun, was er dir sagt? Sag jetzt nicht zu schnell ja. Das wäre natürlich die richtige Antwort in der Kirche. Aber so ganz blind alles, was Jesus von dir verlangt? Kennst du ihn so gut, dass du sogar bedenkenlos zu anderen Menschen sagen könntest, tu, was dir Jesus sagt. Vertrau seinem Wort, da kannst du nichts falsch machen. Er wird dir nichts Falsches sagen, er wird dir keine Fallen stellen, er wird dich auch nicht in irgendwelche Fehler hineinleiten. Du kannst dich auf Jesus hundertprozentig verlassen. Wir haben da manchmal unsere Fragen, oder? Kann man das so pauschal sagen? Muss man nicht mal drüber reden? Ich wünsche mir lieber einen Gott, der mir Vorschläge unterbreitet. Was hältst du davon, wenn wir es so machen? Ach nein, doch nicht. Dann machen wir es vielleicht anders. Aber ein Gott, der hineinspricht und sagt, tu dies, und wir übersehen die Lage nicht, oder das passt uns nicht, oder das gefällt uns nicht, oder es geht uns ans Geld, das ist alles ein bisschen heikel. Aber Maria wirbt für ein Vertrauen in das Wort Jesu, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir tun, was er sagt, auch vorher, wenn wir noch gar nicht wissen, was kommt. Das ist nicht immer leicht, denn wir möchten ja alle Dinge in Erwägung ziehen. Und dann sind da ja auch die Enttäuschungen, die Gebete, die nicht erhört wurden, vielleicht auch in deinem Leben. Der Kranke, der doch gestorben ist. Die Ehe, die trotzdem gescheitert ist. Ist Jesus immer für mich da? Kann ich ihm bedenkenlos vertrauen? Oder bin ich da manchmal auch aufgeschmissen, wenn ich mich ihm anvertraue? Und Maria, die ja noch nichts groß erlebt hatte an Zeichen und Wundern und Reden von Jesus, sie zeigt uns dieses grenzenlose Vertrauen, ohne Berechnung, ohne Abwägung, einfach in dem Wissen, es wird das Beste sein, denn auf diesem Kind ruht der Segen Gottes. In ihm ist Gott selbst zu uns gekommen. Und was er tun und sagen wird, das wird gut für euch sein. Als Christ hast du dich dafür entschieden. Hast du gesagt, ja, ich will dir, Jesus, folgen, wohin es auch geht. Ich werde dir in jeder Situation gehorchen, wenn du zu mir redest. Und er redet. Er redet durch sein Wort, er redet durch die Bibel. Er redet auch durch Menschen, die dich ermutigen und auch ermahnen. Ja, durch Menschen. Es war ja nur Maria, es war ja keine Stimme vom Himmel, die den Dienern sagte, so spricht der Herr, und irgendwie mit großem Echo und Schall und vielleicht noch Schrift an der Wand, nimm die Krüge, holt das. Das war ja alles nicht so. Es war nur eine Frau, die unter vielen Gästen da auf der Hochzeit rumlief und sagte, tut, was Jesus sagt. Wir tun manchmal so, es ist leicht, Gott zu gehorchen. Aber von Menschen wollen wir uns nicht sagen lassen. Aber Gott gebraucht auch Menschen, die in unser Leben hineinsprechen, die uns manchmal auch korrigieren oder ermahnen. Gott redet ja auch in unsere Gedanken. Und bei allem, was wir hören, bei allem, was wir aufnehmen, können wir uns täuschen. Wir können uns was vormachen, auch in dem, was Gott zu uns gesprochen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass alles in der Bibel verwurzelt ist und dass wir in einer Gemeinde eingewurzelt sind. Deshalb gibt es ja Gemeinde. Damit du dich nicht irgendwie in Wunschdenken verrennst oder auch in Irrtümern. Es gibt Leute, die haben ganz absurde Ideen, was Gott ihnen gesagt haben will. Oder Leute sagen, ja, ich soll den und den heiraten und die Person weiß von nichts. Also all solche Situationen hat man ja schon gehört, was der Herr nicht alles sagt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eingebunden sind in ein Netzwerk von anderen Christen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Gott redet und er sagt dir, was du tun sollst. Denn du gehörst ihm ja auch. Er hat für dich bezahlt. Er hat dich in einen neuen Lebensauftrag hineingerufen. Er hat einen Anspruch auf dein Leben. Das meinen wir doch, wenn wir sagen, Jesus ist Herr. Er ist ja nicht nur unser Freund und Helfer, damit unser Leben irgendwie schöner wird, sondern er ist Herr. Und das heißt, er hat einen Anspruch auf unser Leben. Nicht Gott ist zuerst für uns da, sondern wir sind für ihn da, für Gottes Pläne mit uns. Nicht wir bestimmen, was Jesus tut, sondern wir tun, was er sagt. Selbst Maria musste das lernen. Selbst die Frau, die ihn geboren hat, ihn erzogen hat, aufgewachsen ist mit ihm. Sie dachte, ich habe vielleicht einen gewissen Anspruch auf den Jungen. Ja, ich kann ihn so ein bisschen einteilen, was er jetzt machen soll und wie das jetzt alles so läuft. Ist schließlich mein Jesus. Hast du auch schon mal so gedacht? Mein Jesus müsste, mein Jesus sollte, mein Jesus hätte schon längst. Meine Probleme, meine Familie, die ganze Welt. Oh Herr, wenn ich deine Möglichkeiten hätte, ich wüsste, was zu tun wäre. Aber Jesus bremst sie aus. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich glaube nicht, dass dieser Satz so respektlos rüberkam, wie der sich im Deutschen anhört. Ich glaube nicht, dass Jesus seine Mutter respektlos abgebürstet hat. Aber er muss ihr Grenzen setzen. Denn hier geht es um seine Mission und um seinen Auftrag und um sein Heilswerk. Und das muss er ausführen. Da muss ihm auch keiner sagen, nicht mal Maria, wie er das zu tun hat. Wenn es um das Heil der Menschen geht, dann muss Jesus diesen Weg alleine gehen. Sie hat keinen Anteil an dem Rettungsweg, um ihm irgendwie zu sagen, was er machen müsste und wie das alles ganz durchgeführt werden sollte. Selbst bei einer so bedeutenden Frau, man könnte sagen, der bedeutendsten aller Frauen, sie muss merken, sie kann nicht über Jesus verfügen. Und sie braucht genauso seine Rettung, seine Erlösung, seine Vergebung. Ihr kleiner Sohn würde einmal auch für ihre Sünden sterben und den Weg zur Rettung gehen, ohne dass sie ihm erklären musste, wie. Und es zeigt sich natürlich dann sehr deutlich, dass Jesus eine klare Vorstellung von seinem Auftrag hat. Er weiß, was zu tun ist und auch wann und auch was nicht. Und auch wenn er ja hinterher die Situation sicherlich zur vollsten Zufriedenheit seiner Mutter gelöst hat, heißt das ja nicht, dass er es deshalb getan hat, weil sie ihn dahin gelenkt hat oder hingestoßen hat. Jesus wusste, wann seine Stunde gekommen war. Ab Vers 6 geht's weiter. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, da wusste er nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringen. Du aber hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Ein bisschen fremd mutet uns dieses Wunder ja schon an. Um die 600 Liter Wein. Musste das sein? Müssen die Leute so viel trinken? Und das war ja nur der Nachschub. Das erste Wunder, das Jesus tut, ist ausgerechnet ein Luxuswunder. Das ist doch keine wirkliche Not. Ich meine, woanders, ja? Da mangelt es an Trinkwasser und hier wird mit Wein gequast. Das Elend der Kranken, die riesige Armut, das Leid Ausgestoßener, Kriegsversehrter, Vergewaltigter, Unterdrückter, Leute, die versklavt sind, Menschen, denen eine Naturkatastrophe alles genommen hat, Kinder ohne Eltern. Und er gibt den Mundschenk und lässt es auf der Party so richtig krachen mit noch mehr Wein. Ist Gott vielleicht doch nicht so lustfeindlich, wie manchmal die Leute meinen? Ist Gott vielleicht sogar ein Gott der Freude? Einer, der unser Leben bereichert, beschenkt und dem Genuss gar nicht abgeneigt ist? Vor allem ist er einer, der dich sieht in deiner Klemme. Vielleicht auch dann, wenn andere das gar nicht so schlimm finden. Stell dich doch nicht so an. Anderen geht's noch viel schlimmer als dir. Hast du das schon mal gehört? Hast du dir vielleicht auch schon mal gesagt? Und es stimmt, natürlich stimmt's. Natürlich gibt es Menschen, denen geht's viel schlechter als dir. Und Familien, da ist es viel dramatischer als in deiner Familie. Ja, da kommst du jetzt zu Jesus und belästigst ihn da mit deinem dies und das und deiner Miete und Kaution und Kopfschmerzen und was man alles so hat im Gebet. Aber Jesus sagt, ich weiß, wie es dir geht. Und ich nehme deine Situation ernst. Und egal, ob andere sagen, ist doch nicht so schlimm und könnte viel schlimmer sein und Kopf hoch und irgendwas und wird schon wieder und so. Jesus sieht und Jesus hilft. Und Jesus will eingreifen in solchen Situationen. Aber am Anfang dieses Wunders, vergessen wir das nicht, steht der Gehorsam. Was er euch sagt, das tut. Die Diener hätten ja auch sagen können, ich bin doch nicht blöd. Warum soll ich jetzt hier das ganze Wasser in diese Krüge kippen? Ich meine, das dauert lange, ist auch anstrengend. Und dann, wie bitte? Dann soll ich das dem Speisemeister geben? Soll ich mich blamieren? Wo denkst du hin? Ich kann doch nicht. Ja, wir können nicht. Wir können nicht und wir wissen nicht und wir wollen nicht und wir glauben auch nicht. Das ist doch das Problem. Wir glauben nicht und deshalb gehorchen wir nicht und erleben vielleicht deswegen auch so wenig Wunder? Wird es anders laufen, wenn wir bereit wären zu gehorchen? Nicht nur zu bitten, mach mal dies, mach mal das. Gehorchen, was Jesus in unser Leben spricht? Jedem Wunder geht ein Schritt des Glaubens und des Gehorchens voraus. Vergiss das nie. Und nun kommt der bedeutende Schlusssatz dieser Geschichte. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes macht mit dieser Wortwahl deutlich, worum es Jesus in seinem Handeln immer geht, Zeichen zu setzen. Johannes hat ja auch bestimmte Ereignisse, bestimmte Wunder, die Jesus getan hat, ausgewählt. Jesus hat ja viel mehr getan. Selbst Johannes gibt zu, ich könnte noch schreiben. Die Bücher würden nicht reichen. Also ich könnte noch so viel. Aber diese Sachen habe ich euch aufgeschrieben. Warum? Damit ihr glaubt. Und so wählt er 7 spezielle Wundererzählungen aus dem Laufe seines Evangeliums, um den Menschen zu zeigen, es lohnt sich, Jesus Christus zu glauben. Jesus setzt damit Zeichen für die Allmacht Gottes, für die Liebe Gottes, für seine Glaubwürdigkeit als Sohn Gottes und Retter. Er macht Zeichen, die uns herausfordern, Zeichen, die uns die Ausreden aus dem Mund nehmen, Zeichen, damit wir glauben, vor allen Dingen Zeichen, damit wir erkennen, dass uns in Jesus Christus wirklich Gott selbst begegnet. Und deshalb geht es um mehr als um Wein auf der Hochzeitsparty. Auch bei allem, was du erlebst oder erbittest oder was der Herr auch vielleicht in deinem Leben tut, geht es nicht nur um dein Glück. Auch. Gott will dich segnen. Aber es geht ihm immer auch darum, Zeichen zu setzen, damit die Welt sieht, da ist ein Gott, der Gebet erhört. Da ist ein Gott, der zur Umkehr ruft. Da ist ein Gott, der rettet. Da ist ein Gott, dessen Ruf wir ernst nehmen müssen und auf den wir reagieren sollen. Er handelt, damit wir erkennen und vertrauen und gehorchen und zustimmen und ihm glauben. Manche entscheiden sich nach so einer Predigt, auf Jesus zu hören und ihm zu glauben und ihm ihr Leben anzuvertrauen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nach langer Zeit wieder mal. Vielleicht ist dein Glaubensleben auch öde und fade geworden, weil es Enttäuschung gab, weil es unerhörte Gebete gab, weil das alles nicht so gekommen ist, wie du dir das am Anfang vorgestellt hast. Aber du hörst die Botschaft, was er sagt, tue es. Manche verstehen nach einer solchen Predigt, Gott sieht mich. Mit meiner kleinen Not. Ich bin ihm nicht egal. Ich bin ihm wichtig. Was? Gott will mir in meiner Situation helfen? Ja, will er. So viele Leute glauben, Gott interessiere sich nicht. Gott hört gar nicht. Gott kümmert sich nicht. Ja, wenn es ihn gäbe, dann. Und dann zählen sie alles Mögliche auf. Aber Gott interessiert sich für dich. Und du merkst an dieser Geschichte, wie eine Sache, die für uns vielleicht gar nicht so dramatisch und so wichtig ist, für Jesus wichtig genug ist, ein spektakuläres Wunder zu vollbringen. Für Johannes, der dabei war, Apostel, Evangelist, wichtig genug, um es aufzuschreiben, sodass Millionen und Milliarden Menschen diese Geschichte inzwischen gelesen haben. Vielleicht muss der eine oder die andere das Gottesbild korrigieren und verstehen, doch, Gott interessiert sich wirklich. Ich und meine Probleme, wir sind für ihn nicht unwichtig. Manche merken nach einer solchen Predigt auch, es lohnt sich, auf Menschen zu hören, die Jesus schon länger kennen. Das fällt uns ja manchmal schwer. Viele würden bedenkenlos zustimmen und sagen, ja, was der Herr sagt, würde ich immer tun. So klar. Aber mit den Leuten und so, man weiß ja nicht. Aber Gott redet durch Menschen, Gott redet durch seine Gemeinde, Gott redet durch andere Leute in dein Leben. Wisst, Jesus hat nie gesagt, ich bin gekommen, um einen individuellen Heilsweg für Einzelne zu bewirken. Sondern Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde Jesu ist mehr als nur die Wartehalle von Leuten, die sich alle irgendwann mal persönlich und alleine für Jesus entschieden haben und hoffen, dass es irgendwann mal aufwärts geht. Sondern die Gemeinde ist der Leib Christi. Und Jesus treibt ja dieses Bild von Leib Christi so auf die Spitze, wenn er vom Leib spricht, dass er das Haupt sich selbst mit der Gemeinde, dem Leib, in Verbindung bringt. Und wie wir alle wissen, kann eigentlich nichts von beidem alleine existieren. Kein Kopf ohne Haupt, ohne Leib und kein Leib ohne Kopf. Da würde man ja fast sagen, ja Moment mal, bei Jesus käme ja auch ohne Gemeinde aus und es gab ja auch mal eine Zeit ohne Gemeinde, stimmt. Aber gerade weil das so ist, muss es uns doch nachdenklich machen, warum Jesus ein Bild verwendet, in dem er eine so enge Verbindung zwischen Haupt und Leib darstellt, zwischen ihm, dem Herrn der Gemeinde und den Christen, die er in seiner Gemeinde gesammelt hat. Gemeinde ist keine Option. Gemeinde ist nicht mal Sonntagsflirt, ich gehe auch mal hin und guck, was die heute sagen. Sondern Gemeinde ist der Leib des Herrn. Und in der Gemeinde erfahren wir Leitung und Führung und auch Korrektur. Und diese Gemeinschaft bewahrt uns vor Irrtümern und Irrwegen. Es lohnt sich, auf Menschen zu hören, die Jesus schon länger kennen. Wer hat mir was zu sagen? Das war ja so die Einstiegsfrage. Du kannst dich entscheiden, dass in erster Linie Jesus dir was zu sagen hat. Und dass er in dein Leben hineinsprechen soll. Und du willst gehorchen. Dass er dein Leben steuern darf, damit du irgendwann das Ziel erreichst und sicher landest. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, dass dein Wort uns Lebenssituationen so praktisch vor Augen malt, in denen wir uns wiederfinden. Und wir so oft merken, ja, die Leute, die haben schon damals ganz ähnliche Dinge erlebt wie wir, ganz ähnlich gedacht wie wir, ganz ähnliche Fragen gehabt wie wir. Und wir blicken auf zu dir, weil wir sehen, wie du im Leben von Menschen gehandelt hast und Veränderung und Rettung geschenkt hast. Und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für Menschen, die es mir beigebracht haben, die mich da unterwiesen haben, die mir gezeigt haben, wie man dir nachfolgt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du ein redender Gott bist und in alle unsere Leben hineinsprichst. Wir beten nicht zu einem toten Gott. Wir beten zu einem Gott, der lebt und zu einem Gott, der redet. Und wir beten zu einem Gott, der sich für uns interessiert und unsere Lebenssituationen vor Augen hat und dem keine Not zu gering oder zu belanglos ist. Und so danke ich dir, Herr, dass du uns, die wir diese Botschaft heute hören, siehst und kennst und du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was jeder hier braucht und du willst eingreifen. Du willst handeln du willst reden in unserem Leben. Und wie wäre es, wenn wir jetzt einen kurzen Moment des stillen Gebets nehmen und du sprichst mit Gott und du gibst ihm eine Antwort. Vielleicht ist es ein konkretes Anliegen, eine Not, die du ihm bringen möchtest. Vielleicht musst du dein Denken über Gott ändern. Vielleicht hast du falsche Ansichten vertreten. Vielleicht merkst du auch, du musst richtig umkehren. Du hast nicht gehört, du hast nicht gehorcht. Es ist Zeit zur Umkehr. Dann können wir jetzt eine kurze Zeit des Gebets nehmen, in der du mit Gott redest und eine Entscheidung triffst, die für den Rest deines Lebens entscheidend sein kann.